Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte gern zum Anfang ein Gebet sprechen. Herr, nun laden wir dich ein, dass du selbst zu uns sprichst, in der Tiefe unseres Herzens, in der Klarheit unserer Gedanken, in der Sehnsucht unserer Seele, in der Kraft deines Heiligen Geistes, auf das wahr wird, zu was wir berufen sind, in Christus Jesus. Amen. Ich muss sagen, es würde mich brennend interessieren, was ihr eigentlich von Paulus denkt, was eigentlich euer Bild von Paulus ist. Vielleicht sind Sie neu hier und dann sagen Sie von diesem Paulus, da habe ich nicht viel gehört, oder war das nicht jener, ne? Jesus hat die Liebe gebracht und Paulus die Kirche oder so, und dann ist da so ein bisschen, ne, ein Konflikt zwischendrin. Oder doch die, die wir schon länger einen Weg mit der Apostelgeschichte gehen. Paulus ist doch einer, der nichts umgeworfen hat. Ein Dogmatiker vielleicht, dem geht es doch nur um die Reinheit der Lehre. Und Frauen, mit denen hat er ja irgendwie ein Problem gehabt, da hat er nichts übrig dafür. Oder doch viel eher mit Ausrufezeichen, einer, und das haben wir letztes Mal schon gehört, der auf seinem Weg selbst Ermutigung braucht. Der um die Höhen und Tiefen des Lebens weiß und in dessen und durch dessen Leben Gott gerade sichtbar wird. Die Apostelgeschichte ist ja keine Biografie des Paulus. Ich weiß nicht, ob das Ihnen, ob es euch schon aufgefallen ist. Es ist die Gründungsurkunde der christlichen Gemeinde und wie Gott durch einen Paulus wirkt und er sich gebrauchen lässt. Ich muss sagen, als ich mich zum Predigen bereit erklärt habe, da wusste ich nicht, dass es dieser Sonntag ist vor der GV am Donnerstag. Da wusste ich auch nicht um diesen Text, um den es heute gehen soll. Also das alles ruhig mal beiseite lassen. Bis Donnerstag von mir aus. Der Text, um den es heute gehen soll, der steht in Apostelgeschichte 20, 17 bis 38. Ich möchte den gesamten Text lesen, auch wenn wir nachher einen Schwerpunkt am Anfang setzen werden. Einfach, weil er uns ein Bild gibt, wer denn dieser Paulus ist. Da wollen wir mal genau hinhören. Ich lese, ich zeige euch kurz vor noch den Kontext. Das ist sozusagen die einzigste Rede von Paulus an Christen in der Apostelgeschichte. An Christen. Das ist Vermächtnis dessen, wie er sich selbst und seinen Dienst gesehen hat. Paulus ist auf dem Rückweg von seiner dritten Missionsreise, wir sind also ungefähr 53 bis 57 nach Christus, die hat ihn durch die römische Provinz Asien geführt. Das wäre der Teil der heutigen Türkei, wenn man das versucht zu lokalisieren. Er ist in Eile, das sagt der Vers vorher, weil er zum Pfingstfest in Jerusalem sein möchte. Das war Paulus immer wichtig. Paulus hat ein tiefes Anliegen, dass die Verbundenheit mit der Kirche in Jerusalem in seinem Leben sichtbar wird. Er, der Heidenmissionar, möchte eine Verbundenheit mit der Kirche in Jerusalem, mit dem Anfangspunkt des christlichen Glaubens zeigen. Es ist seine Abschiedsrede, die unter einem besonderen Horizont steht. Wir kennen Abschiedsreden, sie sind uns nicht unbekannt in diesem Jahr. Vielleicht muss man einfach sich mal in diesen Horizont hineinsetzen. Er hat die Gemeinde mitgegründet und jetzt weiß er, dass er sie nicht mehr sehen wird. Das, was er jetzt weitergibt, das ist das, was er ihnen als Vermächtnis, was ihn geprägt hat, was er mitgeben möchte. An die Verantwortlichen in Ephesus. Ephesus, was ist das für eine Stadt? Das ist die Hauptstadt, jetzt sind wir in der römischen Provinz, das ist Kleinasien. Das letzte Mal hat man Korinth von Achaia. Das ist eine der reichsten römischen Städte. Eine weltoffene Atmosphäre. Man muss vorstellen, 300.000 Einwohner, doppelt so groß wie Heidelberg mindestens. Eine reiche Stadt, reich durch ihre Wollfärbereien, da kann man gut als Zeltmacher, Missionar arbeiten. Ist ein Tummelplatz vieler Religionen, magischer Kulte, okkulter Praktiken. Da gibt es den Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder der Antike. Das Kultbild der Artemis, von dem ist man ausgegangen, das wäre vielleicht vom Himmel gefallen, so erzählt die Überlieferung. Meteorit vielleicht, Teil eines davon. Und da gibt es ein Theater, eine Allianz-Arena. mit 24.000 Sitzplätzen. Das ist Apostelgeschichte 19. Da findet die Protestkundgebung dieses Silberschmiedes statt. Das ist Ephesus. Paulus war, das sagt der Text uns vorher und dann auch heute, war 3 Jahre lang da. Das war der Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Er geht davon aus, ihn nicht mehr wiederzusehen. Ephesus ist eine sehr interessante Stadt, auch in der frühen christlichen Überlieferung. Der Apostel Johannes zum Beispiel hat da gelebt danach. Die Sendschreiben sind an Ephesus gerichtet. Ephesus hat eine große Wirkung entfaltet in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten. Apostelgeschichte 20, jetzt wollen wir hinhören, 17 bis 38. Ich lasse einen kleinen Teil aus, den kann man gerne zu Hause lesen, einfach des Zusammenhang halbers. Er ist auf dem Rückweg, ist jetzt im Milieu, merkt, dass er keine Zeit mehr hat, um selbst nochmal nach Ephesus zu gehen und ich sage mal viele andere Leute zu treffen und lässt deswegen die Verantwortlichen aus Ephesus zu sich kommen. Also, eines allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthaltes in der Provinz Asien, dritte Missionsreise sind wir, war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit, da habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündigt und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, vom Geist Gottes dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkündigen. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Das ist der Kontext. Deshalb erkläre ich hiermit vor euch allen, dass mich keine Schuld trifft, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündet. Das volle Evangelium gebracht. Nun gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat ja durch sein Blut durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Also ein Apostel Johannes ist dann nachher da und hilft ein bisschen. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen und die Jünger des Herrn irreführen, auf ihre Seite zu ziehen. Das ist die Auseinandersetzung mit der frühchristlichen Gnosis, die Leute binden möchte und die Körperlichkeit vernachlässigt. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich, Tag und Nacht, jeden Einzelnen von euch, den rechten Weg gewiesen haben, das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Als Paulus geendet hatte, Vers 36, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihn um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Spannend, da könnte man 100 Punkte draus machen. Drei will ich herauswählen. Nachdem ich mir das sagen lassen habe, dass jede Predigt 3 Punkte hat, habe ich es versucht. Ne? Ich habe viele Unterpunkte. Das Leitbild, das Mission Statement, hier stimmt es nun mal, des Paulus, das soll unser erster Punkt sein. Das ist das Evangelium von der Gnade Gottes. Und das heißt ja auch, wie ich Christ werden kann. Vers 24 heißt es, das ist mein Auftrag, den Auftrag zu erfüllen, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Was heißt das? Das heißt zunächst und zuallererst, dass Gott dem Menschen freundlich gesonnen ist. Das haben wir vorgesungen. Gott ist ein Freund des Menschen. Du Gott, der bräuchte dich und mich nicht, um es mit dem Bestseller der Gegenwart zu sagen. Gott bräuchte dich und mich nicht. Aber Gott hat vor aller Zeit entschlossen, dass er ohne dich und mich nicht sein möchte. Gott hat uns hineingerufen in eine heilsame Beziehung zu ihm. Gott spricht mit dem Menschen. Das ist 1. Mose 1. Mit den Tieren spricht er nicht. Gott spricht mit dem Menschen. Er ruft ihn hinein. Und dann weiß Paulus zugleich darum, dass da etwas zu Bruch gegangen ist. Dass der Mensch sein Vertrauen in Gott verloren hat, die Gottesnähe verloren hat. Dass er selbst die letzte Instanz sein wollte und will. Und dass er damit nicht nur sich, sondern auch die Welt in den Abgrund gerissen hat. So wie ich ja oft nicht nur mich, sondern auch meine Umgebung mit betreffe. So hat der Mensch sich und die Welt in den Abgrund gerissen. Die Dinge, die sind eben nicht mehr so, wie sie einmal waren. Gar nicht mehr. Zwischen Gott und Mensch, da gibt es eine Beziehungsstörung. Das heißt der Sünde. Zwischen Gott und Mensch gibt es eine Beziehungsstörung. Da ist die Gottesnähe nicht mehr sichtbar und erfahrbar für den Menschen. Das sagt Paulus in Römer 3. Sie sind allesamt Sünder, sagt er da, Menschen, die die Herrlichkeit, den Glanz Gottes verloren haben. Also ich, der ich zur Ewigkeit berufen bin, ich habe Ewigkeit verloren. Ich, der ich von Gott gewollt bin, ich habe diesen Zuspruch verloren, das sagt Paulus. Dann bin ich abgekoppelt von der Sonne. Ich liebe die Sonne, sie tat mir gut, als sie rausgekommen ist dieses Jahr. Da bin ich abgekoppelt von dem, was mich leben lässt, was mich aufblühen lässt. Der Mensch hat die Ewigkeit verloren. Kierkegaard hat gesagt, es ist nichts anderes als es ist eine Krankheit zum Tode. Da ist Paulus ganz schonungslos. Der Mensch ist infiziert, er kommt da nicht mehr raus. Es ist nur eine Frage der Zeit, es ist eine Krankheit zum Tode. Aber nun sagt Paulus, Gott hat Mitleid. Er will den Menschen nicht aufgeben. Er geht dem Menschen in Jesus Christus nach. Und er hat es sich was kosten lassen, uns in den Tiefen unseres Lebens nachzugehen. Und uns da die Hand entgegenzustrecken. Das kann ich nicht automatisch ablesen aus meiner Wirklichkeit. Aus dem, was mich umgibt. Das muss mir gesagt werden. Dass Gott es gut mit mir meint. Ah, da habe ich viel Widerspruch in meinem Leben manchmal zu sehen. Das muss mir gesagt werden. Und das tut Paulus. Er tut es öffentlich, sagt unser Text, öffentlich und privat. Auf dem Marktplatz, in der Synagoge, in den privaten Häusern. Das Evangelium ist nämlich keine Geheimbotschaft, so nur für ein paar Auserwählte, Speziellen, sondern es gehört unter die Heiden und unter die Juden. Das hat universalen Anspruch. Dieser Christus, der hat die Macht, frei zu machen. Und es will in Ephesus was heißen, da kommen wir nachher dazu. Aber dazu muss ich, und das ist das zweite Unterpunkt in diesem Mission Statement, Vers 21, dazu muss ich zu Gott umkehren und an Jesus, unseren Herrn, glauben. Das griechische Wort, das hier steht, heißt Metanoia, da muss ich Buße tun. Da muss ich dem Alten absagen, alte Dinge loslassen. Dazu gehört auch, sage ich mal, für den jüdischen Hintergrund, eine Abkehr von einem falschen Gottesverständnis. Das ist eine Umkehr nicht nur im Denken, hoffentlich auch ganz tief, sondern auch in meiner ganzen Existenz. Umkehr ist immer den ganzen Menschen betreffend. Fragt sich die Umkehr, wohin denn? Also Paulus predigt keine Einkehr bei sich. Ja, man kann ja auch bei sich einkehren, über das Leben nachdenken, sondern Umkehr zu Gott, der wahrhaftig und wirkmächtig ist und handeln kann. Und an den sich geoffenbarten Gott in Jesus Christus, sich dem auferstandenen Christus anvertrauen, dem, der alle Macht hat. Gott hat sich ein Bild gegeben, wer er ist, an das kann ich mich halten. Und dann werde ich erkennen, dass diese Umkehr zu Gott eigentlich nichts anderes ist als eine Heimkehr zu meiner wahren Bestimmung. Da, wo dies glaubwürdig und in der Vollmacht Gottes verkündet wird, da kommt das Geschäft mit der Religion zum Erliegen. Da kommt das Geschäft mit der Angst zum Erliegen. Da kommt das Geschäft mit Magie und Zauberei zu erliegen. Da werden Menschen wahrhaft frei. Und das geschieht gerade in Ephesus. Da im Zentrum des Artemiskults, da werden alte Zauberbücher verbrannt. Man schätzt einen Wert von 100.000 Euro. Ephesus, das war eine Stadt, die in der Antike bekannt war für ihre Zauberschutzbriefe. Das war das, was sie in alle Welt transportiert haben. Und da lassen sich auf einmal die Amulette des Tempels nicht mehr verkaufen. Also unter 300.000 Leute hat das Evangelium eine außerordentliche Wirkung, sodass die Silberschmiedezunft um ihr Bestehen fürchtet. Ein zweiter Punkt. Da haben wir gesehen, was sozusagen das Erste, was das Mission Statement, der Leitspruch, das Leitbild dieses Paulus war. Zweites, das mir wichtig geworden ist in diesem Text, Glaube in der Anfechtung. Oder wie wir Christen bleiben können. Eigenartig, nicht? Der Erfolg, der kommt nicht ohne Kosten. Die Erfahrung der Bevollmächtigung durch Gott in seinem Leben, die geht bei Paulus auch einher mit dunklen Stunden. Stunden, in denen Gott unwirklich zu werden droht und er um seinen Auftrag ringen muss. Also da tut sich ja immer eine unerhörte Spannung auf, wenn man die Apostelgeschichte liest. Also auf der einen Seite sichtbare Zeichen von Erfolg, Manifestationen der Kraft Gottes, wenn man möchte. Menschen, die zu Christus finden, die Gemeinde wird gegründet und wächst. Ganz konkret in Apostelgeschichte, muss man mal drüber nachdenken im Hauskreis. Apostelgeschichte 19, 11 bis 12, was da geschieht. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, so hat er seinen Lebensunterhalt verdient, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Schräg, ne? Aber der das sagt, ist ein Arzt, ein Lukas. Außergewöhnliche Zeichen Gottes. Apostelgeschichte 9, kurz vorher, Apostelgeschichte 20, 9 bis 12, kurz vorher, da berichtet die Apostelgeschichte von einer Totenauferweckung. Paulus selbst ist jemand, der einen Toten auferweckt. Unerhörte Manifestationen. Und dann auf der anderen Seite, allertiefste persönliche Grenzerfahrung. Situation, wo Gott verborgen erscheint und wo von seiner Macht in seinem, darf ich sagen, eigenen Leben so wenig sichtbar wird. 2. Korinther, im 2. Korintherbrief schreibt er jetzt nun, der ist aus Ephesus geschrieben, ne? Also das ist der gleiche Kontext ungefähr. Man weiß es nicht, ob es etwas zu tun hat mit der Auseinandersetzung mit der Silberschmiede, der Protest vorher, wo sie ihn sozusagen ins Stadion zerren wollen, in die Allianz Arena und 26.000 ihn niederbrüllen. Das heißt was. Oder ob es in diesem Kontext geschieht, eher wahrscheinlich. Da sagt er, ich bin oft in Todesnöten gewesen. 2. Korinther 11, 24 bis 28. Ich wurde mit der Rute geschlagen. Einmal sogar gesteinigt. Ich habe Schiffbruch erlitten und trieb einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Im ersten Kapitel des 2. Korintherbriefs schreibt er, Bezug nehmend wahrscheinlich auf das, was da geschehen ist, eben im Kontext dieser Protestbewegung in Ephesus. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete, uns unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. So etwas macht ja was mit einem Menschen, ich weiß nicht. Da wird mir durch das, was mir begegnet, mein Glaube zutiefst in Frage gestellt. Da wird der Glaube an die Macht und die Güte Gottes, darf ich sagen, in meinem Leben auf die Frage gestellt. Das geht ja nicht spurlos an einem vorüber. Und unser Vers 19, der gibt eine ganz leichte Anlehnung daran, was Paulus schreibt. Ich habe diesem Christus gedient, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war, und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Bei Rasmus ist da im Griechen, auf Anfechtung. Da tut sich ein Widerspruch in meinem Leben auf. Wie kann man denn dem standhalten? Wie kann man in den Krisenzeiten des Lebens standhalten? Und von denen ist ja keiner von uns gefeit. Wenn die Dinge anders verlaufen als gewünscht oder erdacht. 5 Gedanken dazu. Man kann da gerne weiter nachdenken im Hauskreisen, da kann man, was einem selbst gut tut, in welche Richtung man weiterdenken darf. Ein erstes, Glaube heißt ja nun gerade von seinem Wesen, auf die Güte Gottes zu vertrauen, auch da, wo ich sie nicht sehen kann. Glaube heißt seinem neutestamentlichen Wesen ja, der Zusage Gottes mehr vertrauen als dem vordergründigen Schein der Dinge. Er hat vorher gesagt, die Welt ist ja nicht mehr so, wie sie war und wie sie einmal sein wird. Ich kann aus ihr die Freundlichkeit und Güte Gottes nicht allezeit sofort unmittelbar ablesen. Daher sagt Gott es mir. Daher offenbart sich Gott in der Geschichte, um dies mir zu sagen. Ey, und darum lese ich die Bibel, um das mir von Gott sagen zu lassen. Wer er denn ist. Und so kann Paulus den Korinthern, ne, aus Ephesus schreiben, im 2. Korinther 5, Vers 7, Wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir halten fest an dieser Zusage Gottes, wider den vordergründigen Schein der Dinge. Das schließt tiefe Gotteserfahrungen nicht aus. Vielleicht ist es gerade andersrum. Der Glaube, der bewahrt und der erinnert an das, was ich erfahren habe, als die Nähe Gottes in meinem Leben aufgeleuchtet ist. Das, wo ich gemerkt habe, das war, da hat Gott zu mir gesprochen. Vielleicht meine Berufungsgeschichte, mein Tauferlebnis. Der Glaube bewahrt es als Reden Gottes in meinem Leben. So wie Maria die Worte der Engel und das, was sie mit den Hirten erlebt, in ihrem Herzen bewahrt. Und dann behauptet es der Glaube wider den Zweifel. Er sagt, das, was ich da erlebt habe, das war wahrhaft Gott. So ist Gott mir nahe gekommen. Glauben heißt, hat ein Theologe mal gesagt, ich finde das eine schöne Zusammenfassung, die Sicht unserer Vernunft und unseres Herzens beiseite zu lassen und es auf Gottes Wort hin mit seiner Sicht zu wagen. Also Glauben heißt, die Sicht unserer Vernunft und unseres Herzens beiseite zu lassen und es auf Gottes Wort hin mit seiner Sicht zu wagen. Vielleicht braucht es ein Einüben an mancher Stelle, vielleicht tut mir gut, im Hauskreis das zu thematisieren. Ein Einüben des Glaubens als ein Dennoch, wie der Psalmist sagt. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, Psalm 73. Der Kontext ist einer, der ganz tief angefochten ist. Und er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Ein zweites. Wir brauchen natürlich Vorbilder, an denen das sichtbar wird. Soll ich sagen, auch bei uns in der Gemeinde? Ich erinnere mich an meine eigene Vermieterin, als ich Student war. Und die hat trotz schweren Schicksalsschlägen einen Frieden mit Gott ausgestrahlt, den ich unerhörlich fand. Der hat sich bei mir eingeprägt. Den kann ich mir bildlich wieder in Erinnerung rufen, das, was sie verkörpert hat. Manchmal bewirkt ein Vorbild mehr als tausend Worte. Warum also nicht nach authentischen Vorbildern suchen? Ganz konkret, sage ich auch mal den Männern hier. Warum nicht nach Menschen suchen, die mir gut tut und denen ich merke, von denen in ihrem Leben, da kann ich etwas lernen. Die tun meiner Seele und meinem Glauben gut. Die helfen mir, das umzusetzen, was Paulus sagt, achte auf dich selbst. Achte auf dich selbst, ist dem Paulus wichtig. Beides. Also sagt er zu den Verantwortlichen, nicht nur opfert euch auf den Dienst, sondern du selbst achte auf dich selbst. Das ist Vers 28. Paulus empfiehlt sich der Gemeinde in Ephesus als ein Vorbild an. Das ist vor allem der Vers 35, den ich vorher nicht vorgelesen habe, aber es kommt schon deutlich in Vers 18 und 19 zum Ausdruck, wo er sagt, ihr habt mich doch die ganze Zeit gesehen. Ihr habt gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst das. Also Paulus hat ganz konkret Leben mit denen geteilt, sodass er das sagen konnte. Das alles wisst ihr. Und drittes, wir dürfen und wir sollen Gott um Bewahrung für uns selbst und füreinander bitten. Also gerade ein angefochtener Glaube, der soll um eine Bewahrung und darf um eine Bewahrung bitten. Jesus ruft ja seine Jünger auf, wachet und betet, damit er nicht in Anfechtung fällt. Also soll heißen, dass euch die Krisen des Lebens nicht unvorbereitet treffen. Dass ihr das Beten und das Rufen zu Gott eingeübt habt, bevor die Not über euch kommt. Dass ihr wisst, dass Gott für euch da ist und dass es sich in euer Herz eingeprägt hat. Der Vater unser bietet, sagt Jesus, nichts anderes, als dass wir darum bitten dürfen, vor Bewahrung, vor Versuchung, dass sich die Umstände in unserem Leben so verdichten, dass wir zu Fall kommen. Ja, das doch mal ganz konkret beten. Heute, morgen, jeden Tag neu. Dass Gott mich täglich bewahrt. Und dann ist es wichtig, dies stellvertretend und füreinander zu tun. Es gibt Zeiten, sagt Bonhoeffer, das ist ein schöner Gedanke, da ist der Christus im eigenen Herzen schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Da brauche ich die Gemeinschaft, die mich zu Gott trägt, nie den Gelähmten vom Dach herunterlässt und vor Jesus Füßen legt. Jetzt handel du für ihn, an ihm. Da brauche ich die Gemeinschaft, die das mir tut. Und wenn wir nach Gebet, nach dem Gottesdienst anbieten, dann ist es das ein Stück weit. Das ist das Wort der Schwester oder des Bruders, der Geschwister, als Wort Gottes an mich vernehmen kann. Und viertes, Glaube ist ja nicht mein Werk. Darf ich es mal so provozierend sagen? Sondern Gottes Werk in mir. Gott lässt mich ja nicht alleine kämpfen. Sagt mir das Evangelium. Sondern er ist durch seinen Heiligen Geist in mir gegenwärtig. Heiliger Geist, vielleicht so die unbekannte Größe. Also so wie ich einen Geist habe, der denken kann und den ich nicht messen und nicht materiell fassen kann. So kommt Gott in das Leben eines Christen hinein. Als eine geistliche Instanz, die sein Leben ordnet. Kommt hinein tiefer, als ich mich selbst verstehen kann. Und dann nimmt Gott Wohnung in mir. Da belebt er meine Seele und da gestaltet er mich um in sein Bild. Johannes spricht davon in seinem Evangelium, dass der Heilige Geist der Tröster ist. Der erfahrbar wird, der mich hält in den Zeiten der Dunkelheit. Der mir Christus vor Augen malt. Der weiß, wie es mir geht, weil er selbst Anfechtung erlitten hat. Und dann kann ich in der Tiefe meines Herzens sagen, wie wir vorgesungen haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es tief im Inneren meines Herzens, dass mein Erlöser lebt. Glauben heißt, täglich aus dieser Kraft zu leben. Sich dieser Wirksamkeit des Heiligen Geistes auszusetzen, nichts anderes ist es. Das bewirkt etwas in mir. Im Galaterbrief sagt Paulus, da bewirkt Gott Früchte in meinem Leben. Und eine der Früchte ist Frieden. Frieden, also ich mache eine Aufzählung, was das ist, was Gott in mir bewirkt, wenn ich ihn an mir handeln lasse. Also nicht ich mich aus mich heraus, sondern Gott an mir handeln lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und dieser Friede, der ist nun höher, sagt Paulus in Philippa, als alle Vernunft. Du, da kann ich zum Frieden kommen, auch wenn meine äußerlichen Umstände rational noch nicht so durchdrungen sind, dass ich sie gegessen und gelöst hätte. Dieser Friede, der ist höher als alle Vernunft. Nicht wieder, aber höher als alle Vernunft. Also darum darf ich bitten, auf diesen Christus darf ich mich werfen. Und dann kann Paulus für die Epheser beten, später aus der Gefangenschaft, ne? Epheser, zu denen er gerade gesprochen hat. Epheser 4, Gott, der Vater ist über alles. Das ist ein Bild, Gott, dein Vater. Der unerschöpflich reich ist an Macht und an Herrlichkeit. Der gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Darum darf ich bitten, dass Gott so an mir und an den anderen handelt. Und fünftes, ich darf Gott um ein Zeichen auf meinem Weg bitten. Darf ich es einmal so sagen? Hast du es schon mal gemacht? Für mich war es eine entspannende Entdeckung, wenn man so nachschaut. Wir haben gesehen, wie in diesen Krisenzeiten, das haben wir letztes Mal im Gottesdienst gehört in Korinth, Gott dem Paulus erschienen ist und sagt, fürchte dich nicht. Wie ein Paulus, als er mit seinem gesundheitlichen Zustand oder auch leidet, bittet darum, dass er geheilt wird und zu Gottes Erfahrung kommt, wo Gott zu ihm spricht, wie man das auch geschieht, lass dir an meiner Gnade genügen. Korintherbrief. Abraham, höchst spannend, der sich auf die Zusage Gottes einlässt. Er schreibt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und kurze Zeit später danach fragt, aber woran merke ich es denn, dass du dein Wort hältst? Höchst spannend. Also der Glaube, der nach Gottes Zeichen in seinem Leben fragt und erbittet. In Hiob, der mit Gott ringt. Seine Freunde reden über Gott. Hiob redet mit Gott. Und der herausgerissen wird durch eine Gottesbegegnung, die ihm eine Antwort gibt. Und so weiter und so weiter. Ganz konkret mal, da wo ich merke, meine Berufung ist mir vielleicht abhanden gekommen. Das sind Dinge schal geworden in meinem Leben. Da möchte ich Gott bitten um ein Zeichen der Vergewisserung. Ein dritter Hauptgedanke, dieses Mal kürzer. Unterwegs zum Ziel. Oder von der entscheidenden Ausrichtung des Lebens. Das sagt Paulus in Vers 24. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Das Laufmotiv, das kommt ja bei Paulus an mehreren Stellen vor. Also was heißt es? Es gibt letzte und es gibt vorletzte Dinge. Und das, was zuletzt zählt, das ist, dass ein Mensch bei Gott ankommt und dass in seinem Leben das Gestalt gewinnt, zu dem er berufen ist. Das sind die letzten Dinge. Also es geht nicht um meine CV, meinen Lebenslauf, eine Liste auf meine Qualifikationen, meines Wohers. Können wir einiges zusammentragen, denke ich. Sondern meines Wohin. Wohin bin ich denn unterwegs? Der Weg ist nicht das Ziel, sondern Christen leben auf dem Ziel hin. Nicht auf ein Ende, sondern auf eine Vollendung. Auf ein Ankommen bei Gott, aus einem Heraustreten, aus einer Dämmerung in ein volles Licht. Hey, wenn ich da manchmal keine Zeit habe, in der Eile um meinen täglichen Aufgaben, um mein tägliches Gelingen, um Erfolg. Vielleicht tut es gut, sich einmal erinnern zu lassen. Ich fand das interessant, aus den Erzählungen der Chassidim von Martin Buber. Eine Geschichte, die das verdeutlicht. Der Rabbi sah einen auf der Straße eilen, ohne rechts und links zu schauen. Warum rennst du so? Fragte er ihn. Ich gehe meinem Erwerb nach, antwortete der Mann. Und woher weißt du, fragte der Rabbi fortzufragen, dein Erwerb laufe vor dir her, dass du ihm nachjagen musst? Vielleicht ist er dir im Rücken und du brauchst nur innezuhalten, um ihm zu begegnen, du aber fließt vor ihm. Das fand ich eine spannende Sache, wenn man das in seinem Leben immer wieder mal innehält und sagt, was tue ich denn eigentlich? Vielleicht gilt es innezuhalten und zu empfangen, was Gott hineingelegt hat. Und da darf ich mich ganz konkret fragen, wohin bin ich denn unterwegs? Und da würde man sagen, die enge Verwandtschaft von Lebensstil und Lebensziel, die hat ja etwas in sich. Sagt mir mein Lebensstil, die Art und Weise, wie ich lebe, etwas aus, was mein Lebensziel ist? Lebensstil und Lebensziel, da darf ich ruhig mal sozusagen für mich nachdenken, was das bedeutet. Ganz kurz, Paulus erlebt immer wieder Geistesleitung, ganz konkret in unserem Text. Der Geist verbietet ihm da nicht, nach Jerusalem zu gehen, sondern er sagt nur, was auf ihn zukommt. Gott entkleidet nichts. Paulus ist einer, der, das haben wir letztes Mal so vielleicht ein bisschen geahnt, der in diesem Lauf weiß, wie wichtig die Mitläufer sind. Also nicht die falschen Mitläufer, sondern die, die mich begleiten. Das war ihm eine unerhört wichtige. Wenn man schaut, wie er die Briefe an Timotheus, was Timotheus für ihn bedeutet, von Priscilla und Aquila, wo er im Römerbrief sagt, grüß die, weil die haben für mich den Kopf hingehalten. In einer schwierigen Stunde meines Lebens. Die haben den Kopf hingehalten. Also, das ist etwas, wo Gemeinschaft da ist, wo wir miteinander laufen. Wir laufen nicht alleine. Meistens, hoffentlich jedenfalls. Darf ich mich fragen, wo ich stehe? Vielleicht bin ich da jung und dynamisch. Brauche vielleicht eine Peer Group, die mir helfen kann, nicht zu schnell zu laufen, auf mich zu achten. Vielleicht ältere Menschen, an denen ich sehen kann, hey, für welche Werte lohnt es sich denn zu leben? Was geben wir denn weiter an unsere Kinder? Vielleicht bin ich einer, der sagt, oh, dieser Lauf ist anstrengend, da kommt es zur Ernüchterung. Da brauche ich Mitläufer, die mir gut tun, die um die gleiche Situation und die Schwierigkeiten wissen, ganz authentisch. Vielleicht sind die Dinge manchmal schal geworden, haben ihren Glanz verloren. Und ich bin aufgefordert, mit meinem Charakter für die Entscheidungen einzustehen, die ich getroffen habe. Da tut es gut, Vorbilder zu haben, an denen es sichtbar wird. Und dann gibt es doch Stunden, da wo ich einsam vielleicht zu laufen habe. Paulus, Ende des seine Verhör in Rom, da schreibt er dem Timotheus, du, bei diesem Verhör, da war keiner von der römischen Gemeinde da, da war ich ganz alleine. Gibt's denn das? Bei dem öffentlichen Verhör, da war niemand da, der für mich in die Schneise gesprungen hat, der mir Rückhalt gegeben ist. Aber Gott stand mir bei. Also auch da, wo ich einsam renne, darf ich wissen, Gott ist immer da. Und dieser Gott, der will mich nach Hause bringen. Er ist der wahre gute Hirte. Ihm ist nichts unmöglich. Also wer ist denn nun dieser Paulus? Zunächst einmal ein Mensch von Gott berufen. Die gute Nachricht unter die Nichtjuden, die Heiden zu bringen. Und der deshalb auch um die Tiefen des Lebens wusste. Also wenn wir die Briefe mal so lesen und vor allem die Grüße und sonst was, was da sichtbar wird von diesem Paulus. Aber dann vor allem einer in und durch dessen Leben Gottes Treue und ich sage mal seine Möglichkeiten sichtbar geworden sind. Und darf ich sagen, nicht nur ein Dogmatiker, gute Sachen geschrieben, schön zusammengefasst, sondern unter Text würde ich sagen, ein Seelsorger, der um die vielen, also um alle Gemeinden, als auch um den Einzelnen zu ringen wusste. Tag und Nacht, 3 Jahre lang, hat er um den Einzelnen in Ephesus gerungen. Wow. Das hinterlässt Spuren, deswegen sein Abschied. Vers 37, in Tränen, weil sie merken, das hat unser Leben reich gemacht, hat es verändert. Da ist was sichtbar geworden von der Kraft Gottes. Das hinterlässt Spuren. Ich denke, wenn wir ihn neu wahrnehmen, vielleicht auch jetzt durch das, was wir in der Apostelgeschichte machen, dann kann er auch zum Vorbild für uns im Glauben werden. Und dann finde ich, es ist ein wunderschöner Schluss, mit dem ich abschließen möchte, mit dem Vers 32, dem Wort des Paulus. Und nun befehle ich euch Gott, und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben, der der Garant dessen ist, mit allen, die geheiligt sind. Dem befehle ich euch an. Amen.